Freiheitsliebe. Freiheitsliebe. Wenn gesagt wird, oh, dieser Typ ist sehr freiheitsliebend, dann meint das meistens, er bleibt nicht lange an einem Ort. Oh, er kann es nicht ertragen, irgendwie nur irgendwo einen Wohnsitz zu haben. Er muss auf Reisen sein. Er trägt nicht gerne Verantwortung. Nein, er braucht immer neue Herausforderungen, immer irgendwelche neuen Dinge, die er tut, damit es nicht langweilig wird. Er ist freiheitsliebend, darum hat er keinen festen Job, keine Verpflichtungen, keine feste Beziehung, kein Zuhause, nichts, was ihn in irgendeiner Weise eingrenzt. Manchmal sieht man in den Innenstädten Gruppen von Männern, einer von ihnen lächerlich verkleidet, meistens allesamt betrunken, der sogenannte Junggesellenabschied. Und warum betrinken sie sich und machen allerlei Blödsinn und nicht selten unzüchtige Verfehlungen? Weil gesagt wird, ah, dieser verkleidete Mann, er wird bald heiraten. Es sind seine letzten Tage in Freiheit. Ja, wir haben auch ein paar Verlobte. Ich hoffe, ihr kommt nicht auf solche verrückten Ideen. Die letzten Tage in Freiheit? Aha, Freiheit worin? Freiheit, was zu tun? Sich zu betrinken? Frauen lüstern hinterherzuschauen? Und die Ehe ist dann das Ende der Freiheit, wo verboten ist, was man als Freiheit bestimmt hat? Zeigt der als babyverkleidete Mann mit der Schnäpse im Bauchladen verkauft, wie ihr über Freiheit denkt? Unser Verständnis von Freiheit sagt viel über das Herz eines Menschen aus. Und ich gehe noch weiter. Nicht nur bei irgendwelchen Gottlosen, auch gläubige Menschen. Bei uns Christen gibt die Weise, wie du Freiheit verstehst und wie du Freiheit formulierst, viel über die Reife deines geistlichen Lebenspreis. Der Galaterbrief, er behandelt das Thema der Freiheit wie kein anderes Buch in der Bibel. Und darum wollen wir uns heute auch nur hauptsächlich einen Vers anschauen. Galater Kapitel 5, Vers 13. Aber um diesen Vers richtig einzuordnen, fügen wir noch zwei Verse hinzu, die wir an entsprechender Stelle schon behandelt hatten. Doch wichtig sind die für das Verständnis, nämlich im Galater 5 die Verse 1 und 6. Also ein bisschen außerhalb unserer normalen Form. Wir behandeln die Verse Galater 5, die Verse 1, 6 und 13. Galater 5, Vers 1 heißt es, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Vers 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Und dann Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Erstens, der Ruf zur Freiheit. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Paulus hat ein paar sehr heftige Worte gegen diese Hetzer geschrieben, die die Galater so sehr verunsicherten und unter die jüdischen Rituale und Gebote bringen wollten. Doch nun, in Vers 13, wendet sich Paulus wieder ganz den Galatern zu und er spricht sie an, in diesem Gegensatz, ihr aber, Brüder. Obwohl sie durchaus verwirrt waren in ihrem Glauben, so ist der Apostel trotzdem zuversichtlich, dass sie wirklich Christen sind, dass sie wirklich zum Herrn gehören, dass sie durch den Glauben wiedergeboren wurden zu einem neuen Leben. Er spricht ja also zu den Gläubigen, nicht zu den jüdischen Unruhestiftern, die sich zwar Christen nennen, aber Paulus ist sicher, sie gehören nicht zu Christus. Und Gott hat ihr Urteil schon festgelegt. Aber in Bezug auf die Christen wiederholt Paulus diese Formulierung, dass sie berufen worden sind. Sie wurden berufen. Und damit meint Paulus nicht so einen evangelistischen Aufruf eines Predigers bei einer Missionspredigt, sondern er meint den Ruf Gottes, der innerlich geschieht. Wo bei der Predigt des Evangeliums Gott in der Kraft des Heiligen Geistes die Herzen und die Seelen in Gemeinschaft zu sich ruft. Er ruft die Erwählten mit einer unwiderstehlichen Kraft zu sich. Von Gott berufen worden zu sein, bedeutet in diesem Zusammenhang also, durch den Glauben in die Gemeinschaft mit Gott gezogen worden zu sein. Gott hat euch gerufen, dass ihr eine Beziehung mit ihm haben sollt. In Vers 1 schreibt Paulus, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Diese Berufung zur Gemeinschaft, diese Berufung geht ein Befreiungskampf voraus. Es ist durchaus etwas Außergewöhnliches, dass Gott Sünder in die Gemeinschaft mit sich ruft. Es musste erkämpft werden. Jesus Christus hat für uns gekämpft. Er hat uns befreit. Er hat uns befreit für die Freiheit in der Gemeinschaft mit Gott. Und weil er gewonnen hat, ruft Gott nun die Menschen durch die gute Botschaft von dem Sieg Christi in die Gegenwart und in die versöhnte Gemeinschaft mit ihm selbst. Und beides, diese Befreiung und der dazugehörige Ruf zur Gemeinschaft, sie haben ein Ziel. Zur Freiheit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit seid ihr berufen worden. Wer von Jesus befreit und von Gott berufen wurde, der soll in der Freiheit stehen und leben und sich eben nicht wieder in eine falsche Knechtschaft, in eine falsche Sklaverei unterdrücken lassen. Und diese Freiheit besteht vor allem in der Freiheit von der Schuld der Sünde. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das Hauptmerkmal dieser Freiheit besteht in der Freiheit von der Schuld der Sünde. Das bedeutet, unsere Sünden sind uns vergeben, weil Jesus für uns gestorben ist und unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Und daraus folgt, dass Gott nicht mehr zornig auf uns ist, sondern wir sind versöhnt und als Kinder bei Gott angenommen und geliebt, weil Christus uns befreit hat. Durch nichts und niemand sonst können wir erreichen oder auch verstärken, dass Gott uns unsere Sünden vergibt und er uns liebevoll annimmt. Christus hat die Strafe bezahlt. Ich bin frei von der Verurteilung durch das Gesetz. Christus hat die Forderungen erfüllt. Das Gesetz hat keine rechtlichen Ansprüche mehr an mich. Das ist die Befreiung, die wir erfahren. Wir sind frei von der Schuld und der Anklage vor dem Gesetz. Und wie wirkt sich das nun aus? Sicherlich nicht darin, dass die Gläubigen die Hoffnung wieder in den äußeren Bestimmungen suchen. Wenn ich mich beschneiden lasse, wenn ich zu dem politischen Volk Israel gehöre, wenn ich diesen besonderen Ritus mitmache, dann ist Gott auf meiner Seite. Dann bin ich versöhnt mit Gott. Dann wird er mich annehmen. Das Gesetz und vor allem der Gesetzesbund vom Sinai, er sollte aufzeigen, dass alle äußeren Bestimmungen nicht ausreichen, wenn sich nicht in uns etwas verändert. Wenn unser Herz sich nicht verändert. Paulus schreibt in Vers 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft. Dieser Schnitt am Körper, der bewirkt keine Freiheit. Er verändert nicht die Begierde. Er verwandelt nicht das Herz. Er versöhnt uns nicht mit Gott. Diese zeichenhaften Formen haben keine Kraft in sich selbst. Christus hat uns befreit. Ja, auch von den vorläufigen und schattenhaften Zeichen des alten Bundes, weil er die wahre Freiheit errungen hat. Die wahre Versöhnung mit Gott. Die Vergebung unserer Schuld. Und die Freiheit soll sich in unserem Denken, ja in unserem Gewissen verankern, indem ich täglich in diesem Bewusstsein lebe, dass meine Beziehung zu Gott nicht auf meinem Gehorsam beruht. Das ist keine neue Botschaft, gefühlt ist es Teil fast jeder Predigt in der Galater-Serie. Aber wisst ihr, wie wichtig das ist für uns, immer wieder daran erinnert zu werden? Weil es steckt so tief in uns drin, dieser Gedanke, ja, ich muss das leisten, damit Gott mich annimmt. Aber meine Beziehung zu Gott gründet sich nicht auf meinem Gehorsam. Meine Beziehung zu Gott gründet sich auf den Gehorsam Christi. Meine Beziehung zu Gott beruht nicht auf meiner Gerechtigkeit. Meine Beziehung zu Gott beruht auf der Gerechtigkeit Christi. Meine Beziehung zu Gott wird auch nicht durch meine Treue bewahrt. Sie wird durch die Treue Christi bewahrt. Die Gemeinschaft mit Gott wird bewahrt in der Kraft des Heiligen Geistes, der in mir wirkt und schenkt, was Christus vollbracht hat. Ist das in unseren Köpfen drin? Prägt das unser Gewissen? Das bedeutet, die Gemeinschaft eines Christen mit Gott beruht nicht auf dem Gesetz, sondern auf der Gnade. Die Weise, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben und bewahren, richtet sich nicht daran, wie gut wir etwas leisten, was wir erfüllen, wie gerade unser Lebensstand ist. Es gründet sich und bewahrt sich in dem, was Christus aus Gnade für uns vollbracht hat und was Gott durch seinen Geist in uns wirkt, in der Anwendung dessen, was Christus errungen hat. Und das ist Freiheit. Und wer vom Joch der Sklaverei zu dem Joch der Sklaverei zurückkehrt, also zu diesen Gesetzeswerken, und doch seine Hoffnung und seine Zuversicht und seinen Trost und das Bewusstsein der Gegenwart Gottes doch wieder davon abhängig macht, habe ich auch alles richtig gemacht in dieser Woche? Habe ich auch genug gebetet? Habe ich auch genug die Bibel gelesen? Habe ich genug gespendet? Habe ich genug Zeit für das verbracht? Und habe ich auch bloß nicht mich zu sehr ablenken lassen und so weiter? Oh, das ist genau das, was Paulus nennt, ein Joch der Sklaverei. Da, wo ich zurückkehre in eine Position, wo mein Recht auf die Gemeinschaft mit Gott, auf den Segen Gottes, auf die Annahme bei Gott, ich durch meine Werke verdienen muss und durch meine Werke bewahren muss. Aber diese Kraft hat das Gesetz nicht, hat die Beschneidung nicht, hat die Zugehörigkeit zu einem Volk nicht. Weder Beschneidung noch Unbeschnittensein hat irgendeine Kraft, uns mit Gott zu verbinden oder nicht. Nur Christus kann uns in diese Freiheit führen und das allein aus Gnade. Doch die Freiheit von der Schuld der Sünde ist noch nicht alles, was diese Freiheit ausmacht. Wir können sagen, die Freiheit besteht nicht allein in der Rechtfertigung, also dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir gerecht gesprochen werden vor Gott, sondern die Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, diese Freiheit, zu der wir berufen worden sind, ist auch die Freiheit von der Macht der Sünde, von der Herrschaft der Sünde, von dieser Kraftwirkung, die die Sünde in unserem Leben hat. Und darum geht es in unserem zweiten Punkt. Zweitens, der Betrug falscher Freiheit. Der Betrug falscher Freiheit. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch. Es gab schon bei den alten Griechen ein Sprichwort, das lautete: Ein freier Mensch ist jemand, der so lebt, wie er will. Könnte genauso heute gesagt werden, oder? Ist überhaupt nichts Neues. Freiheit wird also so verstanden, dass es keine Grenzen, keine Einschränkungen, keine Verbote oder Pflichten geben darf. Nur der eigene Wille soll bestimmen, was ich machen soll. Nur das, was ich möchte, das, was ich will, wofür ich mich entscheide, das soll der einzige Maßstab dafür sein, wie ich leben will. Freiheit ist in der Bibel an keiner Stelle mit dieser Haltung zu verknüpfen, die unser Verständnis von Freiheit auch heute noch so sehr bestimmt. Die Freiheit, zu der uns Christus befreit hat und zu der wir von Gott berufen sind, ist nicht nur eine rechtliche Freisprechung, okay? Ich werde für diese Sünde, die ich getan habe, nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern auch die Freiheit, das zu sein, wozu Gott uns ursprünglich geschaffen hat. Und dieses Konzept geht so schwer in unseren Kopf und in unser Herz. Dass wir Menschen in einem Zustand der Sklaverei sind, nicht nur, weil Gott mit dem Gericht droht, sondern da, weil etwas in unser Leben hineingedrungen ist, was einen bösen Einfluss, eine böse Wirkung in uns hat und unser Leben zerstört. Gott hat den Menschen dazu berufen, in Liebe und Dienstbereitschaft miteinander vor Gott zu leben. Wir haben heute in der Sonntagsschule schon ein bisschen gehört, wie Adam und Eva geschaffen wurden. Sie wurden unterschiedlich geschaffen, um einander zu dienen und gemeinsam Gott zu ehren. Nur Befreiung vor der Strafe für Sünde, aber ohne eine Befreiung von der Macht der Sünde, ist eine betrügerische und vernichtende Freiheit. Warum? Weil Zügellosigkeit keine Freiheit ist. Einfach nur alle Grenzen wegzunehmen, ist keine Freiheit. Stell dir vor, du bist mit einem Bus unterwegs und die Bremse funktioniert nicht mehr. Und du fährst mit einer hohen Geschwindigkeit und du denkst, oh, ich darf bloß keinen Unfall bauen. Nur die Tatsache, dass alle möglichen Hindernisse vor dir weggeräumt werden, macht dich noch nicht frei, wenn du nicht zum Stillstand kommen kannst, damit du aussteigen kannst. Paulus musste sich entschieden gegen die Gesetzlichkeit der falschen Lehrer stellen. Aber nun fürchtet er auf der anderen Seite eine Überreaktion. Ja, okay, er sagt, das Gesetz hilft euch nicht. Aber was ist die Kehrseite davon? Dass man denkt, ach ja, dann müssen wir an überhaupt nichts mehr achten. Dann können wir einfach sündigen und alles tun, was uns irgendwie in den Sinn kommt. Gott wird uns schon nicht strafen. Martin Luther sagte einmal, die Welt sei wie ein betrunkener Bauer. Wenn man ihn von der einen Seite auf das Pferd hebt, dann fällt er auf der anderen Seite wieder runter. Und so sind wir Menschen oft. Ja, dann wird uns geholfen, auf der einen Seite irgendwie richtig hochzukommen und zack, geht man auf die anderen Seite in ein falsches Extrem. Das finden wir sowohl in der Geschichte der Kirche als auch in unserem eigenen Leben immer wieder. Petrus warnt in seinem zweiten Brief vor einigen, die Freiheit versprechen, aber selbst Sklaven des Verderbens sind. Was für ein Betrug. Ja, es gibt einen Betrug einer falschen Freiheit. Paulus sagt ja hier, steht in der Freiheit, steht fest. Ihr seid zur Freiheit berufen, aber diese Freiheit, zu der Gott uns berufen hat, ist niemals eine Freiheit für das Fleisch. Und Fleisch wird in der Bibel unterschiedlich gebraucht. Manchmal ist es einfach eine materielle Bestimmung, also nicht die Seele, sondern der Körper ist Fleisch, also das Organische, wenn man so will. Manchmal ist es eine zeitliche Bestimmung. Das Fleisch ist vergänglich, Gott aber ist ewig. Das Fleisch ist sozusagen das, was irdisch ist und vergänglich ist. Doch vor allem in den Paulusbriefen gebraucht Paulus das Wort Fleisch qualitativ für alles, was zu unserem alten Stand in Adam und zu der sündigen Natur gehört. Also der Mensch in seinem unerlösten und von Gott abgefallenen feindlichen Zustand. Der unerlöste Mensch, der beherrscht wird von der Macht der Sünde. Und dabei meint Fleisch nicht bloß körperliche Begierden, irgendwelche sinnlichen Lüste des Leibes, sondern mit Fleisch ist der ganze gefallene Zustand des Menschen gemeint. und die Sünde, die in allen Bereichen des natürlichen Menschen steckt. Paulus erwähnt an anderen Stellen den Willen des Fleisches oder die Gesinnung des Fleisches. Also das betrifft auch unser Denken. Es betrifft die ganze Weise, wie wir die Dinge sehen, wonach wir streben, worin wir unsere Hoffnung finden. Und diese Gesinnung des Fleisches, die ist gegen Gott gerichtet. Sie schaut nicht auf Gott, sie will auch Gott nicht ehren, sondern sie schaut nur auf sich selbst. Und deswegen sagt die Bibel, wir brauchen eine Erneuerung unserer Gesinnung und unseres Willens. Und wir brauchen die Erleuchtung unseres Verstandes. Wir müssen ein neuer Mensch werden, passend zu der Schriftlesung heute. Wir müssen neu geboren werden. Das Fleisch ist also vor allem die sündige Neigung und dieser Eigenwille, der nur auf sich selbst schaut, der diese Freiheit bloß sucht in der Erfüllung aller Begierden und Lüste, wie sündig sie auch sind. Wenn bloß ein äußeres Gebot weggenommen wird, ohne dass sich irgendetwas innerlich verändert, dann ist es so wie eine Metallfeder, die unter Druck gesetzt wird. Und wird der Widerstand genommen, dann schumm, springt sie in die Luft. Da, wo wenn der Druck nicht vorher irgendwie genommen wird, dann springt es davon. Manche Kinder, sie bleiben unter den vielen strengen Regeln der Eltern, aber sie warten nur auf den Tag, wenn ich endlich volljährig bin. Oh, dann werde ich all das machen, was mir jetzt verboten ist. Und man merkt, all diese Regeln, all diese Gebote, all diese Ordnungen, sie zwängen sie nur ein, aber da ist kein Verständnis. Da ist überhaupt kein Wille, das zu tun, sondern es ist nur, ich warte nur auf den Tag meiner Freiheit, um das alles auszuleben, was ich jetzt nicht kann. Bestimmt habt ihr auch schon mal solche Leute getroffen in eurem Leben. Die haben einen Haufen Probleme. Sie haben Streit mit ihren Bekannten und Probleme auf der Arbeit. Und sie haben finanzielle Not und sind ständig unzufrieden. Egal, wann man sie trifft, wann man sie spricht, immer haben sie irgendetwas zu klagen. Und dann kommen sie plötzlich auf eine glorreiche Idee und sie planen voller Erwartung, ich ziehe einfach um. Das ist nicht der richtige Ort für mich. Ich gehe an einen anderen Ort. Ich suche mir eine andere Arbeitsstelle. Ich fange neu an. Und du weißt genau, schöne Idee, aber deine Probleme liegen weniger an deiner Arbeit, an deinen Kontakten, an deinem Gehalt. Deine Probleme liegen in dir selbst. Und du nimmst dich immer mit, auch beim Umzug. Du nimmst dich selbst mit. Martin Luther erklagte, dass die evangelische Lehre der Freiheit von so vielen gerühmt wurde in seinen Tagen. Aber nur um dann bösen Begierden nachzujagen und unzüchtig und hochmütig und gierig zu leben. Also die haben alle gesagt, wir sind mit den Protestanten, gegen die römische Kirche. Aber es ging nur darum, sie wollten diesen Druck loswerden, dass sie sich an irgendwelche Moral halten müssen. Und Luther sagt, diese empörende Ungereimtheit macht mich manchmal so unwillig, dass ich wünschte, diese Säue, die die Perlen mit den Füßen zertreten, möchten doch weiterhin unter der Tyrannei des Papstes stehen. Es ist unmöglich, dieses Volk von Gomorra mit dem Evangelium des Friedens zu regieren. Was er hier sagt, ist, es gibt eine Form, nach Freiheit zu streben, die macht die Sünde nur noch größer, nur noch schlimmer. Wenn eine äußere Freiheit besteht, aber keine innere Veränderung, dann ist die Not groß. Und genau davor warnt hier Paulus. Es gibt keine Freiheit der Rechtfertigung bei Gott, ohne dass Christus uns auch von der Macht der Sünde befreit und so die Heiligung in uns vorantreibt. Wer die Lehre der christlichen Freiheit bloß hinausposaunt, um seinen sündigen und gottlosen Lebensstil zu rechtfertigen, der betrügt sich selbst. Der schottische Prediger John Brown, er vergleicht so jemanden mit einem Mann, der im Gefängnis verrückt geworden ist. Stellt euch vor, so eine alte Gefängniszelle, und da steht er mit seinen zerrissenen Lumpen von Sträflingskleidung, und er schaut auf sich herab und denkt, oh, das sind prächtige, wallende Königsgewänder. Und dann ist er angekettet mit einer Eisenkette an diese Mauer, und er schaut auf seine Handgelenke und denkt, oh, das sind juwelenbestückte goldene Armreife. Und John Brown schreibt, dieser Verrückte, der sich so sehr geirrt, hat sich nicht so sehr geirrt, wie der Mensch, der die fleischliche Freiheit mit der christlichen Freiheit verwechselt hat. Also einfach nur zu denken, okay, ich bin frei in Christus, jetzt darf ich sündigen, wie ich will. Der ist verrückt. Er hat nicht verstanden, was christliche Freiheit ist. Und wie die Freiheit der Gemeinschaft mit Gott auch zu einer Freiheit führt, wo die Herrschaft der Sünde in uns gebrochen wird. Wenn du denkst, christliche Freiheit heißt, du kannst zügellos leben, ohne jegliche Verantwortung, dann bist du verrückter als jener Gefangene. Und ja, dann bist du noch viel gefangener oder versklavter, als du es glaubst. Denn es gibt keinen Willen im Menschen, der völlig autonom oder unabhängig ist. Entweder haben wir einen fleischlichen Willen und eine fleischliche Gesinnung, die gegen Gott gerichtet ist, oder wir haben einen geistlichen Willen, der Gefallen an dem hat, was Gott für gut erklärt. Ein Sünder, dem bloß die Angst vor dem Gericht genommen wird, der wird nur tiefer in der Sünde leben. Weil er denkt, er sei frei. Dabei nimmt das Fleisch die vermeintliche Freiheit nur zum Anlass, um noch weiter zu gehen. Um noch tiefer hinein sich zu versenken in irgendwelche sündigen Begierden. Dieses Wort Anlass für das Fleisch, Anlass oder Gelegenheit, es meint so viel wie einen Stützpunkt oder ein Lager, von wo aus jemand agieren kann. Ihr könnt euch vorstellen, wie bei so einer militärischen Operation, ja, und dann ist dort so ein Frontverlauf und man überlegt genau, wo kann ich ein Lager aufbauen, das sicher ist, und von da aus kann ich dann immer wieder neue Truppen schicken oder die Truppen versorgen. Und Paulus sagt, diese Freiheit, dass wir in Christus die Gnade der Vergebung erfahren, dass die Schuld unserer Sünde abgetragen ist, die darf nicht zu einem Lager werden, wo diese sündiger Wille, eine sündige Gesinnung nun in unserem Leben ein Lager einrichtet und sagt, okay, also du brauchst keine Angst mehr zu haben, jetzt können wir sündigen und keiner wird irgendwie strafen, du wirst keine Konsequenzen haben. Durch ein falsches Verständnis von Freiheit können sogar echte Christen für eine Zeit verführt werden, der Sünde fahrlässig Raum zu geben. Obwohl Christus die Herrschaft gebrochen hat, nein, die Sünde darf nicht mehr regieren, sondern der Geist Gottes, er regiert in den Gläubigen. So ist doch, leben wir in dieser Zeit, bis Christus wiederkommt, haben wir noch diese Lüste, die immer wieder aufkommen, diese Ansichten, diesen sündigen Willen, das, was Paulus das Fleisch nennt, ja, das kommt immer wieder auf. Luther sagte mal, der alte Adam, also dieses ein Begriff für das Fleisch, der alte Adam ist ersäuft, aber das Aas schwimmt. Es ist eigentlich schon besiegt, es ist tot, aber es treibt immer wieder auf. Und wir dürfen nicht zusehen, dass hier ein Anlass, so ein Stützpunkt, ein Lager aufgebaut wird durch diese Freiheit, dass wir doch immer wieder dort hineinfallen und der Sünde Raum geben. Darum warnt der Apostel hier so entschieden. Bei all der Warnung vor einem falschen Vertrauen auf das Gesetz, auf diese äußeren Regelungen, auf den eigenen Gehorsam, auf das, was ich leisten kann, kippt nur nicht auf der anderen Seite runter und denkt, es sei völlig egal, wie ihr lebt. Sondern Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Und Freiheit ist nicht Zügellosigkeit. In der Hippie-Zeit, da gab es einen Slogan, freie Liebe. Freie Liebe. Das sollte heißen, man muss nicht mehr auf diese veralteten Formen wie Ehe und spießige Sexualmoral achten, sondern man soll doch einfach frei lieben, wen man will, wie man will, wann man will. Freie Liebe eben. Doch diese freie Liebe war weder Liebe noch wirklich frei. Denn es bringt große Lasten und Leid mit sich und hat nichts zu tun mit dem, was Liebe eigentlich ausmacht. Denn Liebe braucht immer den Raum einer festen Verbindung, einer Verantwortung, einer Zuneigung. Und es hat viele in immer tiefere Gebundenheit der Sünde verleitet, bis heute. Wir müssen uns also davor hüten, die Freiheit mit Zügellosigkeit zu verwechseln. Doch unser Thema ist Freiheitsliebe. Und gemeint ist damit nicht bloß die Liebe zur Freiheit, sondern Paulus betont tatsächlich eine Liebe, die aus der Freiheit entspringt, die aus der Freiheit kommt. Ja, es gibt eine freie Liebe, nicht als sexuelle Revolution, sondern als eine geistliche und wirksame Kraft zum Guten. Das ist unser dritter Punkt, die Kraft aus der Freiheit. Galater 5, Vers 13, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Nachdem Paulus so wortgewaltig gegen die Sklaverei des Gesetzes argumentiert hat und die Galater so deutlich wiederholt auf die Freiheit hinweist, in der sie feststehen sollen, die sie nicht aufgeben sollen, wo sie sich bloß nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei begeben sollen, ist es dann nicht merkwürdig, dass er nun schreibt, dient einander. Dient einander. Und hier steckt sogar das gleiche Wort wie Sklave drin. Werdet Knechte voneinander. Ihr seid frei. Lasst euch nicht versklaven. Ihr seid frei. Darum dient einander. Was? Paulus, merkst du eigentlich, was du da schreibst? Ist das nicht ein Widerspruch? Die wahre christliche Freiheit zeigt sich in der dienenden Liebe. Das ist tatsächlich eine Weisheit Gottes in seinem Wort. Die wahre christliche Freiheit zeigt sich in der dienenden Liebe. Die Beschneidung oder die Weigerung, sich beschneiden zu lassen, all diese äußeren Dinge, darin liegt nicht die Kraft des Christentums. Ich bin kein Christ, weil ich irgendwie einen besonderen Ritus erfülle oder nicht, ob ich ein Kreuz um den Hals trage oder nicht. Diese äußerlichen Dinge, die machen mich nicht zum Christen. Nicht einmal die Taufe macht mich zu einem Christen. Obwohl so viele das denken. Sondern in dem Glauben, der durch die Liebe wirksam wird, zeigt sich die Kraft des Christentums. Es ist allein der Glaube an Jesus, durch den ein Mensch gerechtfertigt wird, sodass die Schuld der Sünde abgetragen wird und die Herrschaft der Sünde genommen wird. Aber dieser Glaube, der die alleinige Grundlage unserer Rechtfertigung ist, er bleibt niemals allein. Er bleibt niemals kalt, sondern hat die Liebe bei sich. So wie ein Feuer nicht brennen kann, ohne dass es Wärme erzeugt. So ist auch der Glaube nicht ohne Liebe. Der Glaube ist tätig und drückt sich aus in der Liebe. Doch die Liebe und die Werke machen uns kein Stück gerechter oder beliebter bei Gott. Die Werke sind niemals die Grundlage unserer Rechtfertigung. Die tätige Liebe ist aber der natürliche Ausdruck des Geistes Christi, der aufgrund der Gerechtigkeit und Liebe Christi in uns wirksam ist. Wenn Paulus schreibt, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube, dann meint er damit, dieser Glaube, der in der Liebe wirksam ist, in dem ist alle Kraft. In dem zeigt sich die Kraft des Evangeliums, weil Christus in uns wirksam ist. Ja, das ist die Kraft der christlichen Freiheit. Nicht alle Grenzen und alle Verantwortung niederzuhauen, sondern eine Befreiung zum Guten, eine Befreiung zur Liebe. Wir sind befreit von dem Fluch und der Anklage und dem Zorn des Gesetzes, so dass wir durch den Glauben an die Gnade in Christus nun wirklich lieben können. Nicht aus Eigennutz und Berechnung. Oh ja, ich muss noch dieses gute Werk tun, ich muss noch dieses Liebeswerk tun, damit ich Punkte sammeln kann im Himmel, damit ich am Ende durchkomme, damit ich angesehen bin bei Gott. Nein, Christus ist mir in Gnade erschienen. Er hat mich befreit, sodass ich wegschauen kann von mir selbst und mich erfreuen kann an Gott und dem, was er für gut und richtig erklärt. Sodass ich in einer neuen Gesinnung, mit einem neuen Willen und mit einem dankbaren Herzen tun kann, wozu Gott mich geschaffen hat. Johannes Calvin, er bemerkt, dass es sehr wichtig ist, die Sache der christlichen Freiheit und den Gebrauch der christlichen Freiheit zu unterscheiden. Und das ist gerade auch in unserer heutigen Zeit, wird das viel zu oft vertauscht oder gleichgesetzt. Die Sache der christlichen Freiheit, dass allein aus Gnade mir die Schuld der Sünde vergeben ist, ist etwas anderes wie der Gebrauch der christlichen Freiheit. Wie gehe ich nun damit um? Bei der christlichen Freiheit selbst geht es um unsere Beziehung zu Gott. Es ist eine innere Sache, eine Frage des Gewissens und der Erkenntnis unseres Heils. Bei dem Gebrauch der christlichen Freiheit haben wir es aber nicht nur mit Gott, sondern auch mit den Mitmenschen zu tun. Die Tatsache, dass ich nun weiß, dass nichts mich trennen kann von Gott und dass ich durch meine eigenen Werke mich nicht den Himmel verdienen kann, das verändert jetzt die Weise, wie ich gegenüber meinen Mitmenschen handeln kann oder unter was für einen Zwang ich gesetzt werden kann. Denn jetzt kann mir keiner mehr sagen, oh, wenn du das nicht getan hast, wenn du nicht das tust, oh, dann wird Gott dich verwerfen, dann wird er dich verdammen, dann wirst du niemals in den Himmel kommen. Wenn ich weiß, nein, das ist geschehen, dann ändert sich die Beziehung, die ich habe, und die Weise, wie mein Gewissen gebunden werden kann. Aber dieser Unterschied ist so wichtig, denn nichts in der Welt darf uns dazu verführen, unsere Freiheit in Christus aufzugeben. Um Christi willen sind wir frei im Gewissen von dem Fluch des Gesetzes, von der Sünde und dem Tod. All das trennt uns nicht mehr von Gott. Christus hat uns die Freiheit erkämpft. Aber weil wir im Gewissen frei sind, können wir nun aus Liebe zum Diener, ja, zum Knecht uns machen und sogar Rechte und Vorteile aufgeben, um dem Nächsten zu helfen und aufzurichten. Und das ist der Gebrauch der christlichen Freiheit. Ich muss jetzt nicht mehr nur mit meinen Ellbogen durchgehen und sagen, haha, ich muss das tun, ich muss das schaffen, ich muss hier Platz da, ich muss hier durch. Sondern ich kann sagen, ja, ich bin frei in Christus. Und diese Freiheit kann ich jetzt gebrauchen, wo ich sogar einen Schritt zurücktreten kann und sagen kann, okay, schau, ich lasse dir den Vortritt. Johannes Calvin sagt, es bringt keine Gefahr, sich vom Gebrauch der Freiheit zu enthalten, wenn wir uns der Sache der Freiheit bewusst sind. Und Luther fasst es in der ersten protestantischen Ethik in diesem wunderbaren Gegensatz zusammen. Dieses Buch von der Freiheit eines Christenmenschen. Da bringt er zwei Sätze miteinander. Er sagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Dann sagt er, ja, durch den Glauben ist ein Christ ein freier Herr. Nichts kann ihn trennen, nichts darf ihn belasten, nichts darf ihn unter eine Sklaverei drücken, sondern durch Glauben ist er gerecht gesprochen, nichts kann sein Heil ihm rauben. Aber dann ist er ein dienstbarer Knecht. Er kann ein dienstbarer Knecht werden in der Liebe. Denn das Ziel des christlichen Lebens ist nicht die Freiheit, sondern die Freiheit ist ein Mittel zur liebevollen Gemeinschaft, sowohl mit Gott als auch miteinander. Die Freiheit muss zur Liebe führen, sonst ist die Freiheit bloß Zügellosigkeit und fleischliche Selbstsucht. Und Freunde, das ist nicht christliche Freiheit. Die Kraft des christlichen Lebens zeigt sich in dem Glauben, der befreit von der Schuld, der Sünde und der Macht der Sünde in Liebe tätig wird. Und das ist die wahre Freiheitsliebe. Die Liebe, die aus der Freiheit geboren wird, nicht das Streben, das nur die Freiheit von Verantwortung liebt. Darum lasst uns hier zwei Anwendungen raus entnehmen. Neben der deutlichen Anwendung, die ja schon ist, dass wir diese Freiheit nicht gebrauchen sollen, um einen Anlass zu geben für ein sündiges Verhalten, lass uns zwei wichtige Anwendungen herausnehmen. Zum einen, finde die Kraft der Liebe in Christus. Vielleicht denkst du, okay, ja, also es geht nicht so sehr darum, ob ich mich beschneiden lasse oder nicht beschneiden lasse. Die Freiheit ist dazu da. Ich soll in Liebe tätig werden. Und du denkst, ja, ich versuche ja zu lieben. Aber ich lande doch immer wieder nur bei mir. Ich denke doch immer nur wieder zu viel an mich selbst. Ich bemerke, all meine Bemühungen reichen nicht. Ich werde frustriert und ich entmutigt. Ich kann nicht so lieben, wie ich eigentlich lieben möchte. Und ich frage mich, ob Gott mich so überhaupt annimmt, wenn ich nicht mehr liebe. Weil das ist doch Gott noch wichtiger. Lieber Freund, der durch Liebe wirksame Glaube ist Teil dessen, was Gott selbst in den Gläubigen wirkt. Das heißt, selbst bei diesen klaren Worten von Paulus springt unser Herz oftmals von der falschen Seite auf dieses Thema und denkt, okay, der Glaube soll durch Liebe wirksam sein, also muss ich mich bemühen, Liebe zu zeigen, damit ich gläubig sein kann. Und Paulus hat es genau andersrum. Der Glaube zeigt sich in der Liebe. Das heißt, wie kann ich lieben? Glaube an Jesus. Werde verändert von der Kraft seiner Gnade. In Galater 6, Vers 15 schreibt Paulus in fast identischen Worten wie in Vers 6, in Kapitel 5, Vers 6, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein haben irgendeine Kraft. Kommt uns bekannt vor, oder? Und jetzt sagt er, nicht, sondern der durch Liebe tätige Glaube, sondern, er schreibt, sondern eine neue Schöpfung. Das heißt, der Glaube, der in Liebe tätig wird, ist synonym, ist das Gleiche mit einer neuen Schöpfung. Gott, der ein neues Leben schafft. Um also die Kraft der Liebe zu empfangen, müssen wir uns nicht auf die Freiheit und auch nicht auf die Wirkungen der Liebe allein konzentrieren, sondern auf die Gnade in Christus. Wir müssen lernen, seine Gerechtigkeit und seine Liebe und seine Gnade zu betrachten. Daran zu glauben, darauf zu vertrauen. Und dieser Glaube bewirkt dann die Liebe. Denn dort allein finden wir die wahre christliche Freiheit und ein gutes Gewissen und gleichzeitig die Liebe, die aus dem Glauben strömt. Denn nicht die Liebe bewirkt den Glauben, sondern es ist umgekehrt. Der Glaube entfaltet sich und zeigt sich in der Liebe. Wie kann ich mehr lieben? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Schaue weg von dir selbst. Schaue weg von diesem Prinzip der Werke, in der wir uns so leicht immer wieder verstricken. Die Liebe kommt aus dem Glauben, der die Freiheit in Christus fasst. Und dann eine zweite Anwendung. Diene dem anderen in Liebe. Was ist nötig, damit wir einander in Liebe dienen können? Was ist nötig? Was brauchst du dafür, damit du dieser Anweisung von Paulus folgen kannst? Dient einander in der Liebe. Nun, als erstes brauchen wir einander. Wir brauchen einander. Und ihr könnt euch vorstellen, daran scheitert es schon bei vielen Freiheitsfanatikern. Sie wollen so frei sein, dass sie sich an niemanden binden. Und genau das zeigt auf, dass sie nicht verstanden haben, was christliche Freiheit ist. Sie können gar nicht erfahren, was es heißt, einander zu lieben, weil sie kein einander haben. Weil sie ganz frei sein wollen. Frei von jeder Person, dessen Charakter nicht so ganz zu meinem passt. Dessen Sichtweise nicht völlig mit meiner übereinstimmt. Dessen Verhalten mich öfters mal anstößt, aneckt. Doch damit wir die Kraft des christlichen Lebens ausleben können, brauchen wir einander. Und das heißt nicht einfach nur, okay, such dir irgendeine Person aus, der du Liebe zeigen willst. Wenn Paulus den Galatern schreibt, dient einander in Liebe, dann wussten sie, wen er meint miteinander. Er meint die Gemeinde. Wir brauchen eine Gemeinde, wo wir wissen, wir gehören zusammen. Wir sind miteinander verbunden. Christus hat uns zusammengefügt. Wir sind berufen worden, sowohl in die Gemeinschaft mit Gott, aber er hat uns auch gerufen in die Gemeinschaft als Gemeinde, als Gemeinschaft der Gläubigen. Und die Aufforderung, dass wir einander in Liebe dienen sollen, zeigt uns also den Kontext der Gemeinde, der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und wir dienen einander in Liebe, indem wir mit und füreinander beten, auf die Sorgen der anderen achten, in zeitlichen und in geistlichen Herausforderungen einander beistehen und uns gegenseitig unterstützen, wenn wir es können. Denn der nur auf seine Leistung, auf seine Werke bedacht ist, der nur auf sich selbst schaut, oh, der hat keine Kraft zur Liebe. Er nennt all das, was er tut, vielleicht Liebeswerke, aber es geht ihm eigentlich nur um ihn selbst. Aber da, wo wir befreit sind von dieser Macht der Sünde, von dieser Eigensucht und dem Eigennutz, oh, da sind wir befreit, auf den anderen zu achten und sagen, kann ich dir beistehen? Es geht mir nicht nur um meine Not und ich sehe nicht, ich habe eine Gemeinde voll mit Leuten, deren Hauptaufgabe es ist, sich um meine Sorgen zu kümmern. Nein, dient einander in der Liebe. Wie kann ich dienen? Wie kann ich mich einbringen? Wie kann ich im Glauben stärken? Wie kann ich ermutigen? Und da, wo Korrektur nötig ist, dass wir in sanfter und brüderlicher Weise den anderen ermahnen und auf Mangel hinweisen. Nicht, ich bin der Inspektor hier, ich kann hier allen eine Liste geben mit dem, was sie alles an Fehlern machen. Nein, Liebe bedeutet, wir dienen einander, sind nachsichtig miteinander, vergeben einander. Und es geht uns um das Wohl des anderen. Denn wir wollen im Glauben einander auferbauen. Wir wollen gemeinsam wachsen in der Erkenntnis unseres Heilandes, der uns befreit hat aus Gnade. Indem wir stehen, dessen Liebe wir erfahren und dessen Liebe wir widerspiegeln wollen. Die Zügellosigkeit ist die Freiheit, mit der wir uns nur selbst gefallen wollen und der Gesinnung des Fleisches nachgehen. Aber Gott schafft in den Gläubigen eine Freiheit, die uns befreit, so zu leben, wie es ihm gefällt. Die Freiheit, ihn und die Menschen zu lieben, die Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Nicht der Größte und Höchste zu sein, sondern einander zum Diener zu werden und darin die wahre Kraft des christlichen Lebens zu demonstrieren. Ein Glaube, ein befreiter Glaube, der fähig ist, dienend zu leben. Dazu segne uns Gott. Amen.